Alles über einen Kamm. Der Rhodesian Ridgeback Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe, nämlich Ausgabe Nummer 72 müsste das bereits sein. Juhu! Und wieder hier mit mir im Studio ist die liebe Jenny.
Guten Tag.
Und ich habe, glaube ich, vergessen gerade zu sagen, zu welchem Podcast ihr hier eingeschaltet habt. Nämlich ist es der Alles über einen Kamm Podcast. Euer Rhodesian Ridgeback Podcast. Welcome.
Ihr seid also immer noch richtig bei uns.
Ja, richtig. Ich finde, das gehört sich so, dass man das am Anfang sagt. Das hat immer ein bisschen was mit Respekt und also Respekt zu tun. Und man ist ja auch zuvorkommend den Leuten gegenüber. Also digital streckt man die Hand aus und gibt die Hand.
Hast du schön gesagt.
Ja, finde ich. Wir haben heute aber ein nicht so schönes Thema, zumindest nicht so schön im Sinne der Hunde. Denn also ich fand dieses Thema auch durchaus interessant und im letzten Brainstorming ist uns diese Idee auch gekommen, denn wir wollen heute mal über das Thema
Wurmkur sprechen oder generell Würmer beim Hund.
Ja, und das ist ja so eine Glaubensfrage für sich. Wir gehen jetzt hier wieder so ein bisschen in diesen Bereich, ja, wie soll man sagen, Medizin, so im weitesten Sinne. Ganz wichtig, aber ihr wisst das ja, die treuen Hörer wissen das, aber die, die vielleicht einschalten zu diesem Thema, wissen das vielleicht noch nicht. Wir haben ja dann durchaus auch mal neue Hörer dabei und Hörerinnen. Nämlich, kleiner Disclaimer am Anfang, der uns immer sehr wichtig ist, wir machen das hier nach bestem Wissen und Gewissen. Niemand von uns beiden hat jemals in irgendeiner Hinsicht Medizin studiert. Jenny ist natürlich als Ökotrophologin und jetzt Ausgebildete, ich vergesse es immer, ich sag's immer falsch.
Ernährungsberaterin für Tiere, ja. Und bei meinem Tierheilpraktiker bin ich ja noch kräftig dabei.
Genau so. Das ist erstmal ganz wichtig. Jenny bringt da natürlich durchaus wesentlich mehr Expertise mit und das sieht man auch an der Geschichte von unserem Hund, ja, dem Richard Parker, dass er ja auch schwere Krankheiten oder eine sehr, sehr schwere Krankheit auch überstanden hat. Auch nicht nur eben durch die medizinische Hilfe, sondern auch dadurch, wie akribisch sich auch gerade Jenny in verschiedene Themen eingearbeitet hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Das hier ist unsere subjektive Meinung dazu. Es gibt immer andere Meinungen, die sind auch völlig akzeptabel.
Und die sind auch richtig. Also wichtig ist, dass wir, glaube ich, sagen, dass die Veterinärmedizin und Naturheilkunde, dass das immer ganz gut Hand in Hand läuft auch. Na, also es ist nicht immer alles so separat zu sehen. Man muss schon beides betrachten.
Nee, das meine ich, das sage ich ja gerade. Es gibt immer Vor- und Nachteile, es gibt immer unterschiedliche Meinungen, das ist tendenziell auch gut so, nur man muss halt für sich seinen Weg finden, wie man selber meint, wie man sein Tier, was man seinem Tier Gutes tut, was man seinem Tier zumutet und ja, wie man im Endeffekt mit seinem Tier dann durch das Leben schreitet. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass ja unsere Tierärztin jetzt das, glaube ich, ja auch anders sieht, als wir das gesehen haben.
Auf jeden Fall.
Und ja.
Was aber okay ist.
Ja,
wir einigen uns immer irgendwie.
Genau, also sie hält uns deswegen jetzt auch nicht für, glaube ich, schlechte Hundeeltern oder, glaube ich, gar nicht, sondern ganz im Gegenteil. Gerade halt aufgrund, dass sie ja auch unsere Geschichte und Parkers Geschichte kennt. Aber gut, das nur zum Einstand. So schlimm wird es ja auch gar nicht, nur eben, wie gesagt, es ist, glaube ich, immer wichtig, auch gerade heutzutage eben zu sagen, dass das jetzt nicht falsch verstanden wird. Genau.
Wollen wir starten?
Ja, du, ich bin on fire.
Okay. Würmer. Ja, jeder Hund kommt, glaube ich, mindestens einmal in seinem Leben, wahrscheinlich auch öfter, mit Würmern in Kontakt. Das lässt sich auch oft gar nicht vermeiden, denn Hunde schnüffeln irgendwie am Kot, von anderen Hunden, wenn man draußen am Spazierengehen ist. Parker frisst das auch manchmal ganz gerne, muss man leider sagen.
Unfassbar ekelhaft, ja.
Dann trinken sie aus Wasserpfützen.
Genau,
Dann fressen sie vielleicht auch infizierte Wirtstiere, zum Beispiel Flöhe.
Was? Wirtstiere. Ich dachte gerade Witztiere.
Nee, oder infizierte Beutetiere, irgendwie Nagetiere können auch Würmer in sich tragen.
Was wäre ein Witztier? Ein Clownfisch, oder?
Oh.
Ich fand das jetzt nicht schlecht.
Nee, na gut. Hast du mich auch gekriegt. Ja, und wenn dann der Hund die Würmer einmal oral aufgenommen hat, dann wandern die so schön durch den Körper und entwickeln sich weiter im Darm und ernähren sich dort von Blut oder vom Nahrungsbrei des Hundes.
Das ist wirklich unfassbar. Ist das nicht so, oder habe ich das falsch in Erinnerung, aber ist das nicht so, dass eigentlich jedes Lebewesen oder jeder Mensch irgendwie Würmer eh in sich trägt irgendwie? Dass die im Darm leben oder so?
Ob jetzt jeder Mensch und...
Ich finde diese Vorstellung einfach so grauenvoll, ne? Es ist einfach unfassbar ekelhaft.
Ach, solange das nicht so ein Meter langer...
Ja, das erinnert Bandturm. Mich immer an Alien. Und Aliens so, an diesen... Oh. Naja, gut, ja, okay.
Na, und wenn sie dann da erstmal angekommen sind und sich kräftig ernähren von was auch immer, dann legen sie dort Eier... Und ein Teil der Eier wird ausgeschieden und das nimmt dann halt wieder ein anderer Hund auf. Und ein anderer Teil kann auch durch die Darmwand wandern und andere Organe einfach befallen.
Einfach. Einfach andere Organe befallen. Also das heißt,
ja, also es wandert halt in andere Organe, zum Beispiel in die Lunge und in die Bronchien. Und dann hustet der Hund die irgendwann wieder hoch. Und die kommen halt wieder in den Mundraum und dann verschluckt er sie wieder und dann gelangen sie wieder in den Darm.
Oh Gott.
Genau, aber es gibt ja super viele unterschiedliche Würmer und da ist dieser Lebenszyklus der Würmer ist auch immer irgendwie ein bisschen anders. Es gibt auch Würmer, die über die Haut, glaube ich, aufgenommen werden können. Ja, aber das war es jetzt nur so ganz grob. Mhm. Wie ich schon gesagt habe, der Hund scheidet vielleicht einen Teil wieder aus und andere Hunde können sich damit wieder anstecken. Aber es ist auch so, du hast gesagt, jeder hat vielleicht Würmer in sich oder jedes Tier. Das individuelle Risiko, dass der Hund sich mit Würmern ansteckt, ist auch einfach immer ein bisschen anders. Also wie gesagt, wenn ich einen Hund habe, der irgendwie beim Spazierengehen vielleicht Kot links liegen lässt oder die Nase gar nicht so viel auf dem Boden hat, dann ist da ja einfach schon mal ein geringeres Risiko, dass er Larven oder Eier aufnimmt. Und das Alter spielt natürlich eine Rolle. Also je schlechter irgendwie das Immunsystem eines Hundes ist, je anfälliger ist er eben auch für Parasiten jeder Art. Und da gehören die Würmer ja auch dazu. Und dann spielt die Ernährung eben noch eine große Rolle. Bekommt der Hund natürlich, bekommt er irgendwie minderwertiges Futter oder wird er mit hochwertigem Futter gefüttert oder wird er gebarft oder bekommt er irgendwie noch Zusätze? Mit der Ernährung kann man irgendwie natürlich auch ganz, ganz viel steuern. Und jeder Hund toleriert auch eine andere Menge an Würmern. Also für manche Hunde sind einfach ein paar Würmer okay, aber wenn ich vielleicht einen alten Hund habe, dem macht das dann ganz schön zu schaffen und da sind vielleicht schon einige Symptome sichtbar. Durchfall, Verstopfung, Erbrechen und dann dieser Juckreiz im Analbereich, wenn die Würmer dort wieder zum Vorschein kommen. Mhm. Dieses Schlittenfahren, was wahrscheinlich jeder kennt.
Oh, da habe ich letztens eine Hündin gesehen, die hat das aber ganz akut gemacht. Ja.
Aber das kann auch die Analdrüse sein. Also das müssen nicht immer Würmer sein. Oft ist es die Analdrüse. Aber das kann eben auch ein Wurmbefall sein. Und wenn das dann sehr stark wird, dann kann es eben auch zu Gewichtsverlust kommen und Abgeschlagenheit und vielleicht auch fehlender Appetit, aber dazu sind dann meistens schon relativ viele Würmer im Darm vorhanden.
Wie hoch ist denn wohl die Wahrscheinlichkeit, das weißt du natürlich jetzt, also schätze ich mal jetzt auch nicht aus dem Kopf, aber wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir Menschen diese Würmer, wenn wir so mit den Tieren so nah zusammenleben, auch haben?
Oh Gott. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist? Das kann ich tatsächlich nicht sagen, aber das ist halt ein Punkt, was man bedenken muss, worüber man einfach drüber nachdenken muss, wenn es um eine Wurmkur geht, weil Würmer sind nun mal für den Menschen auch ansteckend. Und wenn ich zum Beispiel kleine Kinder habe oder ältere Menschen oder Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, dann ist das schon ratsam irgendwie vielleicht zumindest drüber nachzudenken. Oder die andere Möglichkeit ist eben, dass man regelmäßig Kotproben sammelt vom Hund. und dass man die dann beim Tierarzt abgibt und der guckt einfach, ob Würmer vorhanden sind. Also das ist halt auch eine Möglichkeit.
Überleben diese Würmer denn beim menschlichen Wirt? Ja, oder? Denen ist das doch völlig egal.
Ich weiß nicht, ob es bei jeder Wurmart so ist.
Ja gut, aber so diese typischen Würmer, wir müssen jetzt ja nichts vormachen. Wir haben das ja hier vorbereitet, so verschiedene Wurmarten, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber so hier so ein Spulwürmer, das ist das, was ich auch schon mal gehört habe, weil die auch so am häufigsten auftreten und die halt im Kot vorhanden sind überwiegend so. Das ist mir halt auch bekannt.
Also aber ich weiß, dass es einige Wurmarten gibt, die auch den Menschen befallen, auf jeden Fall.
Das liest sich ja alles wie eine Horrorstory. Das ist wirklich, wirklich schlimm.
Also ist das für dich so schlimm?
Ja, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, so Spaß beiseite, wenn ich das so
lese. Ich glaube, du hast da so einen Regenwurm im Kopf, ne? So einen halben.
Nee, ja, aber ich meine, im Endeffekt ist das ja nichts anderes, außer ganz klein. Gegen Regenwürmer habe ich ja nichts. So, wenn ich die übrigens auf der Straße sehe, dann bringe ich die auch immer.
Das mache ich auch.
Immer jetzt zur Seite.
So, ich muss einmal sagen, ich oute mich mal, ich hatte als Kind mal Würmer.
Oh Gott.
Ich weiß nicht.
Ich sehe dich mit ganz anderen Augen jetzt.
Ich weiß nicht mehr, wo ich die her hatte.
Oh Gott.
Aber ich sage euch, Leute, es ist nicht schön.
Ey, alleine, ganz ehrlich, wenn ich das hätte, ne? Also.
Und ich. Oh. Ich kenne relativ viele Menschen, die schon mal Würmer hatten.
Ja, aber wie äußert sich das denn dann? Vor allen Dingen, wenn man dann weiß, so man liegt da und irgendwas bewegt sich so im Körper und man denkt dann so, oh, das sind die Würmer und so. Oh, das ist, ich weiß nicht.
Also im Körper schlimm. Merkt man das nicht, aber man sieht es dann vielleicht.
Oh. Ja, aber wie gesagt, Spaß beiseite, aber ich finde es schon echt ein bisschen gruselig. So. Aber das
kann halt auch gefährlich werden, ne? Weil das kann natürlich auch die Organe vom Menschen irgendwie befallen. Und damit ist, was heißt nicht zu spaßen, aber wenn ich irgendwie sehe, mein Hund hat wirklich einen Wurmbefall, weil im Kot irgendwie Würmer zu sehen sind und wenn da die Würmer zu sehen sind, dann ist es ja wirklich schon zu spät, sage ich mal. Wie gesagt, also eine kleine Menge kann der Hundekörper vielleicht tolerieren, aber wenn die Würmer dann im Kot zu sehen sind, dann muss man zum Tierarzt. Und dann ist auch eine Wurmkur für mich unumgänglich.
Ich weiß auch gar nicht, wie das aussieht.
Wie was aussieht?
Wie Würmer im Kot, also wie das aussieht.
So kleine, weiße, ich weiß nicht, die fangen irgendwie bei 2 Millimeter an und können vielleicht, also
30 Zentimeter lang werden.
Ja, so
Bandwürmer.
So Bandwürmer, so Fuchsbandwürmer. Die man auch, glaube ich, im Kot gar nicht sieht. Die sind sehr, sehr lang. Ich glaube, die können bis zu 30 Zentimeter lang werden. Genauso, glaube ich, wie Herzwürmer, die ja durch eine Stechmücke übertragen werden und die dann eben in die Blutbahn wandern, in die Herzkammer. Die sind auch sehr, sehr lang. Also das würde ich jetzt, ist ein Wurm, aber das ist jetzt nicht der typische Wurm, der im Kot sichtbar ist. Der setzt sich halt im Herzen fest. Und das kann für einen Hund auch ganz schnell tödlich sein.
Bah. Ja, aber wenn ich das hier so sehe, es gibt halt so genannte auch Plattwürmer und da hast du ja dann auch aufgeführt, dass die auf Obst und Gemüse vorhanden sein können, das ungewaschen ist. Das heißt ja theoretisch, also ich meine, der Hund geht jetzt ja nicht los in irgendeinen Supermarkt und kauft sich eine Packung Tomaten und Zucchini.
Deswegen ist es ja für den Menschen vielleicht auch ratsam, das Obst und Gemüse einmal abzuwaschen.
Ja, als ob da Wasser einmal reichen würde. So ein bisschen darüber.
Naja, wenn da irgendwie so Eier dran kleben, sage ich mal, dann kannst du die ja schon abwaschen. Also Plattwürmer sind jetzt auch nicht, ich habe einfach mal ein paar aufgelistet, aber Plattwürmer sind jetzt vielleicht auch nicht so das Allertypischste. Ich glaube, so sehr typisch sind diese Spulwürmer für Hunde und Peitschenwürmer und Hakenwürmer so. Ich wollte gerade sagen, das, was man so kennt, aber das.
Hakenwürmer, die Blut saugen und sich im Verdauungstrakt
saugen die
aufhalten.
Blut.
Oh. Viel schlimmer finde ich noch, was meinst du mit Hypobiose? Das finde ich, das ist mein Endgegner hier auf dem Dokument.
Das ist dein Endgegner?
Ja, wenn du sagst, dass sich die Larven, also welche Larven auch immer, irgendwie verkapseln.
Die Larven von den Würmern.
Ja, aber was ist denn Hypobiose? Ist das ein Wurm, eine Wurmart?
Nein, nein, das ist dieser Vorgang.
Ach so, den nennt man so. Ah, okay.
Du wolltest aber gerade weiter. Du wolltest aber gerade weiter.
Ja, dass sich Larven verkapseln und im letzten Entwicklungsstadium in der Muskulatur dann bilden. Oh, was?
die setzen sich da halt dann fest. Ja. Und wenn zum Beispiel eine Hündin trächtig ist, dann wandern die Larven in die Plazenta. Also die haben sich ja so lange in der Muskulatur festgesetzt. Und von dort wandern die halt in die Feten weiter. Und dann kommen die Hunde halt, die Hundebabys halt oft mit Würmern zur Welt. Das kann auch durch Muttermilch übertragen werden. Aber deswegen werden Welpen ja auch häufig entwurmt, glaube ich. Wenn man die
bekommt.
Ja, bekommt, genau.
Ja, die kriegen ja immer so eine Wurmkur vorher, ja. Da sind wir dann ja auch beim Stichwort. Also mal genug mit der Freakshow. Also tatsächlich, ich, bei Tieren, ich ekel mich wirklich nicht vor Tieren. Ich töte auch keinerlei Tiere mehr. So Insekten, wenn die in der Bude sind, ich fange die ein, setze die raus, Spinnen lasse ich leben, alles gut. Aber alles, was so, ich meine, diese Insektenwelt, die ist schon echt echte Freakshow, was da so gibt, so an Parasiten, die sich an, auf anderen Tieren festsetzen, ja, und die dann kontrollieren.
Aber auch
sich,
super spannend.
Weil die sich dann im Hirn dann einnisten. Das ist, so, das ist alles so unfassbar abstoßend eigentlich. Aber ja, irgendwie auch interessant. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Thema tatsächlich Wurmkuren. Kur. So, das ist ja was, sobald man einen Welpen bekommt, wird man, bevor man den Welpen bekommt, wird man schon damit konfrontiert, weil eben meistens die Züchter und Züchterinnen ja Wurmkuren geben. Weiß ich nicht, ob sie es geben müssen, wahrscheinlich nicht.
Die werden natürlich dreifach geimpft, das ist vielleicht das, was wir, aber ob die Wurmkuren kriegen.
Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß nicht, ob Christine in dieser Episode zuhört, aber da, wenn unter euch ist ja mit Sicherheit ein Züchter, eine Züchterin, die das weiß, das könnt ihr uns auch gerne noch mal schreiben.
Also ich weiß, dass es halt häufig bei Welpen auch aus dem Ausland so ist, weil die oft ganz stark verwurmt sind irgendwie.
Ja.
Natürlich, wenn das Muttertier da Würmer hatte, wird es an die kleinen Welpen weitergegeben. Ob das jetzt hier so ist, kann ich tatsächlich nicht genau sagen. Hätte man noch mal recherchieren können, weiß ich gerade nicht.
Ja, ich glaube aber, das sieht auch jeder anders, ne? Also das ist deswegen am Anfang auch mal dieser Disclaimer und das Ausführen, weil das, glaube ich, da gibt es weder ganz richtig noch ganz falsch. Und das ist einfach eine Glaubensfrage. Wie Butter auf dem Toast und dann Nutella oder Toast nur mit Nutella?
Auf jeden Fall mit Butter.
Ja, auf gar keinen Fall. So, und deswegen ist das nämlich eine Glaubensfrage. Aber ja, Wurmkuren.
Naja, aber wie ich vorhin schon mal gesagt habe, in nicht jedem Fall ist es eine Glaubensfrage, denn wenn ich wirklich sehe, mein Hund scheidet Würmer aus, dann muss ich definitiv reagieren. Und wenn ich vielleicht, wie gesagt, Babys im Haushalt habe oder Leute mit einem schwachen Immunsystem oder ältere Menschen, dann kann ich da auch tatsächlich drüber nachdenken. Wichtig ist einfach zu sagen, dass also diese Wurmkur, der wird dem Hund verabreicht und dann werden innerhalb von 24 bis 72 Stunden alle Würmer und alle Larven und alle Eier im Hund abgetötet. Und dann ist aber tatsächlich danach schon wieder eine Neuinfektion möglich. Also das wirkt nicht präventiv beim Hund, was viele denken.
Also auf Dauer, ja, okay.
Was man sagen muss, was auch viele Veterinärmediziner angeben, warum man Wurmkur nicht so verteufeln soll und nicht sagen soll, das wirkt nicht präventiv. Es wirkt natürlich beim Hund nicht präventiv, aber angenommen, er nimmt danach gleich wieder irgendwie Eier auf, dann dauert es natürlich ein paar Wochen, bis er hinten wieder Würmer ausscheidet oder Eier ausscheidet. Und so lange kann sich der Mensch natürlich nicht daran anstecken, wenn ich den Hund zu Hause habe. Verstehst du, was ich meine?
Mmh,
nein.
Nicht ganz.
Also, der Hund hat die Wurmkur bekommen.
Ja.
Der scheidet alles aus.
Ja.
Am nächsten Tag leckt er wieder an Kot und steckt sich wieder an.
Mhm.
Aber dann dauert es ja ein paar Wochen, bis er wieder Eier oder Würmer ausscheidet. Also es geht ja nicht direkt am nächsten Tag. Das dauert ja 2, 3, 4 Wochen, je nach Wurmart.
Diese sogenannte Inkubationszeit vermutlich.
Richtig, und diese Zeit ist ja präventiv für den Menschen sozusagen. In der Zeit kann sich der Mensch nicht bei dem Hund anstecken.
Ah ja, okay. Weil dann nach der Wurmkur quasi alles erstmal so zurückgesetzt ist und so kommen dann neue Parasiten, brauchen die erstmal eine gewisse
Zeit. Richtig, bis die hinten wieder rauskommen.
Okay, I see. Das verstehe ich.
Wo du gerade gesagt hast, die, was hast du gesagt? Die töten alles ab. Was hast du gerade gesagt? Die Wurmkuh tötet alles ab?
Ja, macht quasi so einmal mit dem Besen und Fegeblech einmal durch.
Und das ist das Problem, denn sie nimmt auch gute Bakterien aus dem Darm mit. Also sie beeinträchtigt schon die Darmflora. Und wenn man das, glaube ich, einmal macht, dann ist die Darmflora vielleicht, merkt sie es ein bisschen, ist ja vielleicht ein bisschen angegriffen. Wenn man aber Wurmkuren verabreicht, wie das vielleicht empfohlen wird von manchen Tierärzten.
Ich weiß das gar nicht mehr. Also das ist schon regelmäßig, glaube ich.
Alle ne? 3 Monate, glaube ich, wird das empfohlen.
Really? Das weiß, ja, da, ehrlich, das weiß ich gar nicht mehr.
Das also ich weiß daran, von einer Freundin, dass das, die gerade einen Hund bekommen hat, dass das alle 3 Monate empfohlen wird. Oh Gott. Und wenn ich okay. überlege, dass irgendwie alle 3 Monate ja, meine, die Darmflora einmal so halb geplättet wird, dann kann das definitiv nicht gut sein und dann schwächt das auch das Immunsystem und Tiere werden einfach anfälliger für Infektionen. Also irgendwie ist das so ein Teufelskreis. Mhm. Weil der Darm ist ja nun mal ganz wichtig fürs Immunsystem. Das ist ja auch ein Teil des Immunsystems oder es ist das Immunsystem. Ja, und da einfach irgendwie immer alles zu plätten, sollte man sich gut überlegen, ob man das wirklich alle 3 Monate machen möchte oder ob man das überhaupt machen möchte.
Ja, oder jedes halbe Jahr oder whatever der Tierarzt da so empfiehlt. Aber da ihr hört jetzt schon raus, dass wir davon jetzt nicht so ganz überzeugt sind, aber dass der ein oder andere Tierarzt, Tierärztin, die das jetzt vielleicht hört oder wenn ihr das vielleicht mal weitergebt und selber mal kritisch nachfragt, wird vermutlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das hat unsere Tierärztin, soweit ich mich noch erinnern kann, das ist jetzt auch schon Jahre her, auch gemacht. Was ja auch in Ordnung ist, weil die haben es so gelernt, die sehen natürlich so gesehen die Vorteile und gehen halt auf Nummer sicher. Es ist halt nun mal eben eine Therapie, um eben Krankheitsbildern vorzubeugen, die diese Würmer auslösen können. Was
auch
ja
bei Menschen, ist. Also da muss man halt wirklich.
Die Übertragbarkeit, genau.
Genau, richtig.
Jetzt kommt aber ja der Punkt, da kommen wir jetzt ja gleich zu, dass es Alternativmöglichkeiten gibt, aber wir haben uns damals ja, zusammengesetzt und haben uns eben dagegen entschieden, haben die Vorteile und die Nachteile von beiden abgewogen, haben uns dagegen entschieden und sind dann aber natürlich auch so vorgegangen, dass wir eben mit Alternativen gearbeitet haben, dass wir gerade am Anfang so, als Parker eben noch jung und stürmisch war, den Code kontrolliert haben. Also
genau, das würde ich auch tatsächlich empfehlen eigentlich, das ab und zu mal zu machen, wenn ich keine Wurmkur mache.
Ja, also klassischerweise tatsächlich, wenn der Hund gekotet hat, dann das einfach zu zerdrücken und sich das anzuschauen etwas genauer. Ist natürlich jetzt auch nicht für jeden etwas.
Und das meine ich noch nicht mal. Ich meine vielleicht sogar eine Sammelprobe zu nehmen, wenn genau, ich irgendwie.
Genau, das wäre jetzt das Zweite gewesen, ja.
Wenn ich irgendwie merke, boah, ich habe das Gefühl, meinem Hund geht es vielleicht gar nicht so gut, es ist aber auch nicht sichtbar, dass ich dann, keine Ahnung, vierteljährlich, halbjährlich mal so eine Kotprobe einschicke, das kostet jetzt auch keine Millionen. Also ich glaube, das kann man ganz gut machen. Und eben, wenn ich Risikogruppen habe, wie ich schon gesagt habe, dann macht das vielleicht wirklich Sinn. Also dann kann man das auf jeden Fall empfehlen, wenn man den Hund nicht regelmäßig mit einer Wurmkur belasten möchte. In Anführungszeichen belasten.
Ja, deswegen, also da versuche ich immer so Jenny als auch mich da ein bisschen zu schützen und sagen, wir sind jetzt hier keine Leugner von der Schulmedizin
Nein.
oder ähnliches, ganz im Gegenteil, bin ich ein großer Befürworter dessen, auch im Bereich der Humanmedizin, aber es ist halt so, dass ja, bei Parker wir uns halt eben einfach dagegen entschieden haben und für uns war die Gewichtung der Nachteile, die eine Wurmkur mit sich bringt, einfach höher als die Vorteile, die es halt generell bringt, wenn man natürlich das am, gerade am Anfang, machen wir uns nichts vor, Parker wird morgen 9 Jahre alt, er hat jetzt also Geburtstag diese Woche. Und das bedeutet so, ganz viel können wir jetzt nicht verkehrt gemacht haben, auf der anderen Seite hat er natürlich eine schwere Erkrankung gehabt, da können wir auch uns fragen, woher kommt das? Aber ich glaube, hätte er ständig eine Wurmkur bekommen, wäre diese Krankheit, die damit ja nichts zu tun hat, glaube ich, noch wesentlich dramatischer ausgefallen.
Definitiv.
Glaube ich einfach. Also glaube ich ganz fest dran.
Ja.
So, und das heißt dann aber, Und da nicht jeder ist vielleicht so ambitioniert, hat so viel Zeit, so viel Lust auch, das muss man auch immer akzeptieren, sich da so sehr mit auseinanderzusetzen, wie jetzt zum Beispiel Jenny das eben macht, eben auch aufgrund ihrer akademischen Bildung und so, dass dieses Ernährungsthema und so halt wichtig ist. Das muss man halt immer alles abwiegen und wenn man sich das zutraut, ist das eine gute Lösung, finden wir zumindest. Und wenn man sich das nicht zutraut, hey, ich finde es immer nur wichtig durch diesen Podcast, dass die Menschen, die vielleicht noch keine Erfahrung haben, weil hey, wenn ihr schon euren zweiten, dritten Ridgeback habt und keine Ahnung, dann macht ihr die Dinge, wie ihr sie macht, auch schon richtig.
Stimmt.
Aber für alle die, und davon haben wir sehr, sehr viele in der Community, die entweder gerade ihren ersten Ridgeback bekommen haben oder bald bekommen werden oder sich damit auseinandersetzen, ob sie einen Ridgeback haben möchten, fragt immer kritisch nach beim Tierarzt. Grundsätzlich kritisch sein, nicht böswillig kritisch, aber kritisch sein und eben mal nachfragen, sich informieren, vielleicht sogar einfach auch mal eine Zweitmeinung einholen. So.
Aber nochmal zum Thema Tierarzt. Da ist unsere Tierärztin ja auch immer super offen und sie hat es ja immer begrüßt, dass wir so kritisch mit den Themen umgehen. Und das mag ich an ihr.
Weiß ich nicht. Also ich glaube, so das Thema Impfung und das Thema Wurmkur ist bei ihr jetzt nicht sonderlich positiv angekommen, glaube ich. Wenn ich mich dann noch so dran erinnern kann. Wie gesagt, das ist jetzt ja auch alles schon lange her. Aber ich glaube, davon sind Tierärzte, das ist für Tierärzte, glaube ich, immer so, ohne auch damit jetzt alle zu meinen, für Tierärzte und Tierärztinnen, glaube ich, immer so Must-Have. So die Impfung muss stimmen und die Wurmkur muss sein. So.
Wurmkur gebe ich dir vielleicht recht, aber über Impfung habe ich mit ihr nochmal gesprochen, als ich mit Parker das letzte Mal da war. Das sieht sie tatsächlich auch nicht so kritisch und sie sagte auch, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle Geldmacherei ist, wenn man so oft impfen kommt und immer alles impfen lässt. Aber Impfen ist natürlich nochmal ein Thema für sich.
Ja, auch ein Fass ohne Boden. Es ist halt so, ja.
Definitiv.
Ja.
Weiter.
Ja,
Alternativen. Im Text.
Ja, Alternativen. Es geht ja jetzt um die Alternativen. Was haben wir zum Beispiel bei Parker stattdessen gemacht? So.
Also erstmals zu sagen, wie gesagt, wenn da Würmer sind, dann hilft auch nichts mehr aus der Naturheilkunde, meiner Meinung nach. Wenn ich sehe, da sind Würmer und mein Hund ist krank, dann gehe ich zu meinem Tierarzt und lasse das behandeln. Ich kann aber mit der ein oder anderen Sache dafür sorgen, dass das Milieu im Darm so beeinflusst wird, dass die Würmer das nicht mehr so gut finden. Dazu gehören zum Beispiel Kürbiskerne, die ich geben kann. Da drin ist ein Stoff enthalten und der lähmt dann die Würmer und die können sich dann einfach nicht mehr an der Darmwand festhalten und werden einfach leichter ausgeschieden.
Mhm.
Da gibt man, glaube ich, einen Teelöffel je 10 Kilogramm Gewicht pro Woche.
Das heißt, bei Parker so mit 40 ein bisschen mehr Kilogramm wären das dann so. Achso, das heißt, da könnte man ihm jetzt in 4 Mahlzeiten die Woche abends dann jeweils immer einen Teelöffel da reinmachen, okay?
Genau. Mhm. Was wir bei Parker gemacht haben oder immer noch machen, nicht mehr so regelmäßig, aber wir denken hin und wieder dran, die Kokosnuss, denn die Kokosnuss enthält Laurinsäure und die sorgt eben auch daran, dass Wortfindungsschwierigkeiten. Ja, die sorgt auch dafür, dass das Darmmilieu wurmwidrig wird. Also, dass die keine Lust mehr haben, sich da einzunisten. Und da haben wir Parker am Anfang sehr regelmäßig Kokosflocken gegeben.
Mhm.
Man kann auch Kokosöl verwenden. Also, das bleibt euch irgendwie überlassen. Irgendwie.
Kokosöl, Kokosfett.
Genau, ich weiß noch, wenn man Parker mit Kokosfett einschmiert.
Ja, das hilft auch. Das kann man auch mal.
Dann leckt er sich stundenlang
über. Dann hat man auf jeden Fall eine gute Abendbeschäftigung. Dann legt man ihm noch Bernhard und Bianca ein und dann liegt er vorm Fernseher, schleckt sich genüsslich dabei ab. Es ist wirklich fantastisch. Ey, da hat er die Augen auch dabei zu. Der liebt das.
Ja.
Warum machen, kurze Frage an die Community, kennt ihr das auch? Das ist jetzt kurz mal Off-Text, aber Parker kriegt von mir ab und zu so manchmal auch mal so ein bisschen Erdnussbutter, da schmier ich ihn dann ins Maul.
Tatsächlich.
Und danach,
immer noch, okay.
Danach leckt er sich halt auch immer ab. So wie so eine Katze, dann immer das Fell. So, ist das für die Geschmacksverlängerung oder warum machen eure Hunde das auch? Die Frage geht raus an euch, würde mich
interessieren. Ich bin gespannt.
Es ist wirklich kurios, dass der sich dann danach immer selber so seine Vorderläufe dann so ableckt. genussvoll. Aber ey, okay, jeder sein.
So hat er noch was für später im Fell kleben.
Könnte man denn auch, es gab zur letzten Episode natürlich auch ein bisschen Feedback aus der Community. Und unter anderem auch, wie kühlen sich die Hunde ab. Und da hat eine nette Zuhörerin auch geschrieben, dass sie ihrem Hund ganz gerne mal Kokosmilch gibt.
Ja.
Ist das, fällt das dann auch darunter oder ist in Kokosmilch vielleicht zu wenig von dem Stoff oder sowas drin?
Nö. Also, nö, eigentlich jetzt nicht, würde ich sagen.
Ich dachte immer, wir haben ihnen diese Kokosraspeln gegeben, weil diese Raspeln auch eine gute Funktion für den Darm haben, wenn die sich da durcharbeiten.
Nö, aber Kokosmilch, Laurinsäure wird da auch drin sein.
Okay.
Mag genauso gut funktionieren.
Ja, und das nächste, was du hier mitgebracht hast, ist Knoblauch. Das ist ja, also die Knoblauch hilft immer gegen Vampire.
Ja.
Gegen Darmwürmer.
Ja, und die meisten denken ja auf gar keinen Fall Knoblauch geben, weil das wirkt toxisch. Ich glaube, das ist noch so
ja, für die Nase.
So in ganz vielen Köpfen rum. Denn wenn man auf eine Liste guckt, was für Hunde giftig ist, steht da Knoblauch.
Ah, okay.
Aber da muss man schon eine gewisse Menge geben. Das liegt so bei 5 Gramm pro Kilogramm Körpermasse, bis man einen Hund damit umlegen kann.
Ja gut, dann musst du so einem Ridgeback ja mit, was weiß ich, 40 bis 50 Kilo, da musst du den ja 3 Zehen geben gefühlt.
Richtig.
Nicht 10, 3 komplette Knollen. So eine Zehe, die
ich kann das gerade nicht.
Die hat doch nicht mal 5 Gramm. Hängt davon ab, aber ja gut, okay. Aber das ist doch immer so.
Also es ist schon relativ viel und deswegen, ja. Weil Knoblauch eben auch schwefelhaltige Aminosäuren in sich trägt und antiparasitär wirkt, kann man das eben kurweise in kleinen Mengen ganz gut geben. Ja, und sorgt eben auch dafür, dass die Würmer es im Darm nicht so schön finden.
Okay, Knoblauch, was Neues gelernt. Das nächste, was wir mitgebracht haben, ist der Holzflock und das Kreuz.
und die Heilkräuter.
Heilkräuter klingt immer super.
Mit Heilkräuter meine ich eigentlich so Kräuter, die wir auch ganz gerne essen.
THC, Oregano, OCB ist, was ich drehe.
Majoran, Thymian, Ingwer, Estragon. Sagst du eigentlich Oregano oder Oregano?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, sage ich immer Oregano und ich glaube, das ist falsch. Es heißt Oregano, ne? Das ist, glaube ich,
dann geben wir den Hunden Oregano, Majoran, Thymian, Ingwer, Estragon. Da sind nämlich auch viele ätherische Öle drin, die der Wurm im Darm nicht so gut findet. Und um die ätherischen Öle auszulösen eben, brauche ich dazu ein bisschen Fett. Und ich kann ganz gut eine Ziegenmilch nehmen zum Beispiel. Ich kann auch eine Buttermilch nehmen, wenn der Hund das verträgt. Aber oft verträgt der Hund ja irgendwie eine Ziegenmilch zum Beispiel besser. Dann lege ich die getrockneten Kräuter da drin ein. Dann lasse ich ein bisschen das Ganze stehen. Das lasse ich ein bisschen ziehen und dann kann ich dem Hund irgendwie übers Futter ein bisschen was von dem Sud geben.
Oder einfach, wenn ich das hier so lese, Oregano, Majoran, Thymian, einfach auch ein Stück Pizza.
Ja.
Ist auch fettig.
Und ist lecker.
Nur Tomate muss man ein bisschen aufpassen. Ja, Spaß beiseite, ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Tipp, ja.
Das ist, glaube ich, so das, was man mit der Ernährung noch so ganz gut erzielen kann. Wie man ganz gut vorbeugen kann. Mhm. Aber ich glaube, dass man ja noch so einige andere Sachen beachten kann, die meisten vielleicht und hoffentlich ja auch schon machen. Dazu gehört zum Beispiel, dass man die Näpfe täglich reinigt und auswäscht.
Aber warum? Also wo ist da jetzt die Gefahr?
Naja, wenn der Hund zum Beispiel auch irgendwie noch was am Maul hat und das bleibt in der Schale hängen, dann ist es da halt drinne.
Ja, aber er hat ja eh Würmer. Was meinst du jetzt? Weil der Hund vielleicht Würmer hat und hat was an der Schnauze, was dann wiederum da landet. Aber das heißt, er hat Würmer und nimmt dann aber seine Würmer wieder auf.
Richtig.
Okay. Mhm. Ja, gut.
Wie gesagt, nicht aus stehenden Gewässern trinken, okay, oder aus, ja, Pfützen und so, weil, ja, da die Larven oder die Eier halt auch drin rumschwimmen können. Mhm. Keinen fremden Hundekot fressen. Mhm. Ja, das haben wir Parker schon ein paar Mal gesagt, aber er hält sich nicht dran.
Naja, es ist jetzt nicht so, dass er jetzt ein absoluter Kotnascher
ist.
Nein,
aber manchmal.
Es ist schon vorgekommen. Ja, und das sollte man höchst, das ist auf jeden Fall etwas, wo Alarmstufe Rot angesagt ist. Das ist gar nicht gut, ja.
Genau. Decken natürlich waschen, wenn mein Hund irgendwie schon Würmer hat und die werden ausgeschieden und die kleben dann an der Decke. Ne? Immer ja, schön alles heiß waschen, damit ich nicht diesen ewigen Kreislauf habe und der Befall immer wieder da ist. Und ganz wichtig ist eben, dass ich ein starkes Immunsystem brauche und einen gesunden Darm. Und dafür brauche ich hochwertiges Futter am besten.
Ja, also genau. Erstmal hochwertiges Futter begrüße ich sowieso immer. Ne? Man sieht das ja, auch wenn man den Hunden nie dazu gesehen hat, aber so, wenn man ein bisschen städtisch wohnt oder auch nicht, auf dem Land gibt es ja dann auch immer so die Wiesen, wo die Hunde regelmäßig hinmachen, wenn man dann diese Riesenhaufen sieht, wo man genau weiß, der Hund kriegt minderwertiges Futter und scheidet das gefühlt einfach so komplett wieder aus.
Und dann noch so frohlich gelb oder irgendwie sowas.
Da muss ich vielleicht piepsen? Nö, mache ich nicht. Werden uns eh nicht sponsern. Also von dem her ist mir das egal.
Ist ja auch unsere persönliche Meinung, die wir äußern dürfen, glaube ich, oder?
Ja, doch, selbstverständlich. Ja. Da gehört aber auch noch mehr Rinti und wie die alle heißen. Ne? Also ja, also das ist auf jeden Fall etwas, wo wir grundlegend immer darauf geachtet haben, dass der Hund, meine Parker kriegt jetzt ja auch ab und zu mal, weil er es verträgt, wild, auch aus Dosen, aber das ist halt aus biologischer Haltung. Sind das die Restabfälle, wenn nicht mal Restabfälle, ne? Ich weiß es gar nicht.
Ich habe ihm auch vom Metzger schon zu Weihnachten mal ein Stück Reh geholt.
Ja, der Hund, also dem geht es halt auf jeden Fall besser als uns, das kann man halt definitiv sagen. Aber das ist, sehe ich halt auch so, das, was du in den Darm oder in den Hund reinschüttest, da siehst du auf jeden Fall ganz schnell, was hinten rauskommt, was in diesem Kraftwerk verwertet wird, ob das ankommt, da wo es hin soll oder eben halt nicht. Genau.
Ja.
Ja, vielen Dank, Jenny, für die wieder mal großartige Erklärung und auch die Vorbereitung.
Da gibt es bestimmt noch so viel mehr.
Ja,
aber das ist halt das, was man irgendwie vielleicht gut zu Hause umsetzen kann.
Wollte ich gerade sagen, das ist einfach mal ein netter Überblick auch so über die ganze Thematik. In einer guten halben Stunde verpackt, die hoffentlich unterhaltsam und schön für euch war und kurzweilig. Und ihr vielleicht auch was mitgenommen habt, was ihr vielleicht noch nicht kennt oder gekannt habt und was ja vielleicht hilft, eurem Hund ein noch besseres, gesünderes Leben zu ermöglichen.
Ja.
Okay, in dem Sinne, vielen lieben Dank dafür, dass ihr uns wieder die Zeit geschenkt habt und zugehört habt. Wir wissen das sehr zu schätzen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, dann könnt ihr euch über die üblichen Stellen bei uns melden, ob per E-Mail oder über unsere Social Media, über unsere Social Media Präsenz, so rum, findet ihr alles auch in unserer Folgenbeschreibung. Links zu allem Möglichen. Lasst uns gerne einen Kommentar auf Spotify da, das hilft uns. Gebt uns eine Bewertung, auch das hilft uns sehr und Unterstützung in dem Sinne tut ja auch nicht weh. Und ich wünsche euch jetzt einen stressfreien und schönen Tag und einen guten Rutsch ins Wochenende.
Ein schönes Wochenende für euch. Knuddelt eure Hunde und wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss.